Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Heute haben wir uns was ausgesucht, was für mich ein bisschen kontrovers ist, weil es ein Ort ist, wo ich eigentlich jedem sagen würde, da würde ich gar nicht hinfahren. Komma aber. Das Aber ist das Entscheidende, über das wir uns heute vielleicht auch ganz viel unterhalten wollen. Es soll nach Arizona gehen, an den Lake Powell, und zwar nach Page.
Genau, und tatsächlich ist es auch so, wenn ich Leuten erzähle, also Kunden erzähle von der Region, dass sie nach Page fahren sollen, dass sie mit dem Ort Page erstmal gar nichts anfangen können.
Das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich sag tatsächlich jedem, er soll in Kanab schlafen, in Utah. Und lieber die Fahrt in Kauf nehmen, die natürlich irgendwie nicht ganz kurz ist, irgendwie 90 Minuten oder sowas darüber. Weil es einfach ein viel freundlicheres Ambiente ist, viel freundlichere Menschen und einfach schöner und entspannter als in Page. Page ist halt durch und durch touristisch. Und ich finde durch die, also es ist ja alles mitten in der Navajo Nation gelegen. Und es sorgt halt für ein ganz besonderes Flair, sage ich mal, in der Stadt. Aber darauf können wir ja später noch eingehen. In erster Linie wollen wir uns natürlich darüber unterhalten, was es Schönes zu machen und zu sehen gibt in Page. Und da gibt es natürlich einiges, was eben auch dazu geführt hat, dass ich schon wirklich einige Male in Page war, vielleicht auch ohne da geschlafen zu haben.
Ja, das Bekannteste, das sind natürlich die Canyons dort, die Lower and Upper Antelope Canyons.
Genau, das ist wahrscheinlich, zusammen mit dem Horseshoe Bend sind das die Sachen, die gefühlt, so wie das Monument Valley, jeder auf seiner Südwestreise irgendwie sehen möchte.
Auf jeden Fall. Ich brauche manchmal in einer Beratung nur die Bilder zu zeigen von den Canyons und jeder will dahin. Jeder, der das sieht, jeder kennt diese Bilder auch und wusste vielleicht gar nicht, wo sich diese Sandstein-Canyons befinden.
Ja.
Ja, in der Nähe von Page.
Jetzt kann ich dir ein Geheimnis verraten.
Na?
Ich war in keinem dieser beiden Canyons.
Wie bitte? Du?
Weil mich das so nervt. Mit diesen Touren, mit den durchsichtigen Täschchen, die du mittlerweile darfst, wie im Flugzeug nur so durchsichtige Beutelchen haben und so. Dafür so viel Geld zu bezahlen und dann kannst du noch nicht mal richtige Fotos mit der Kamera machen, es sei denn, du buchst eine Fotografietour.
Ja, wobei ich gehört habe oder gelesen habe jetzt aktuell, dass diese typischen Fotografentouren, dass die irgendwie jetzt auch eher eingeschränkt sind, weil das halt Überhand genommen hat. Das ist natürlich auch gerade heute oder heutzutage so, es ist natürlich auch ein cooles Instagram-Motiv, sich davor bestimmte Punkte zu stellen. Also ich muss ja auch ganz ehrlich zugeben, ich fand das auch sehr touristisch.
Ja.
Es lässt sich aber wahrscheinlich nicht vermeiden, wenn man als ganz normaler Tourist auf der Durchreise einmal diese Canyons sich anschauen möchte.
Überhaupt nicht, genau. Und ich kann das auch gut verstehen, wenn jemand das machen würde. Ich würde, also die beiden Canyons, der Upper Antelope Canyon ist, glaube ich, der eher gebucht wird, weil er eben leichter zugänglich ist und ein bisschen spektakulärer von den Windungen und der Lower Antelope ist.
Hat Treppen.
Genau, und ich würde nicht sagen, er ist abenteuerlich, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ne?
Aber
genau,
man muss halt gut zu Fuß sein, wie man immer so schön sagt.
Man muss ein bisschen
besser
zu Fuß sein und. Ja. Beide Canyons sind halt nur durch geführte Touren zugänglich, weil sie eben in der Navajo Nation liegen und die der Guide Navajo sein muss.
Genau.
Einfach, das sind so die Voraussetzungen. Was ich den Leuten empfehle und was ich auch gemacht habe, ist, wenn ihr sowas sehen wollt, aber es vielleicht nicht ganz so touristisch sein muss, dann würde ich den Canyon X empfehlen. Manchmal heißt er auch Antelope X oder so. Gibt halt viel, wenn man das googelt, gibt es ein paar Namen, die da synonym aufkommen. Und der ist grundsätzlich ähnlich. Auch der liegt in der Navajo Nation. Auch dafür brauchst du einen Guide. Aber die Touren sind, zumindest als ich das gebucht habe, waren sie günstiger. Was gerade, wenn du eben nicht alleine unterwegs bist, sondern vielleicht mit einer Familie irgendwie zu viert oder so, da tatsächlich schon mal was ausmachen kann. Und sie sind eben deutlich weniger voll und auch trotzdem sehr spektakulär. Also es war für mich eine viel bessere Alternative als dieses Rein-Raus beim Upper Antelope.
Ja, also ich kenne das ja so, ich habe ja damals die Upper Canyon Tour gemacht und da ist es ja so, dass du dich halt schon erstmal bei dem Anbieter triffst in Page und dann mit so großen Fahrzeugen, ich weiß nicht, wie viele Leute da drauf passen, 10, 12, 15 Personen sitzen auf einem offenen, wie sagt man, Jeep? Also es ist ein großer Jeep. Genau,
Wie so ein Safari-Wagen, denke ich immer.
Die fahren dann ja erstmal auf der Straße von Page bis zum Eingang des Antelope Canyons und dann über eine Sandpiste.
Ja.
Und dann wirst du halt rausgelassen, wollte ich eher rausgeschmissen, genau, vor dem Eingang, wo dein Guide dann auf dich wartet. Genau. Und dann führt der Guide dich halt durch diesen Canyon durch und erzählt dann halt ein bisschen was, je nachdem, was du halt auch für einen Guide erwischt, würde ich mal sagen. Also etwas auch über die Navajos selber, aber eben hauptsächlich werden dir die Fotopunkte gezeigt, wo du halt dich hinstellen kannst. Und eben ein besonders gutes Foto, gerade zur Mittagszeit vielleicht machen kannst. Es wird halt ein bisschen mit Sand geworfen, der rieselt dann an der Wand herunter.
Fürs schöne Fotomotiv.
Genau. Aber es ist halt schon auf jeden Fall ein Ausflug wert.
Ja, und das ist beim Canyon X nicht anders. Also auch da ist der Ablauf genauso, wie du es beschrieben hast. Während Covid war das so, dass du nicht mit diesem Sammelbus hingefahren bist, sondern jeder mit dem Auto zum Startpunkt, zum Eingang fahren durfte, einfach wegen alle in einem Bus sitzen und so. Ich glaube, das haben sie jetzt auch wieder rückgängig gemacht. Auch wenn die Navajo Nation grundsätzlich noch mehr Restriktionen hatte, länger Restriktionen hatte als viele andere Orte in den USA. Es gibt tatsächlich immer noch Navajo-Gebiete, die sagen, wir lassen immer noch keine Besucher rein, in New Mexico zum Beispiel. Ob das jetzt am Ende eine Ausrede ist oder nicht, weil sie das vielleicht eher für sich haben wollen und nicht, ne, das sei mal dahingestellt, aber tatsächlich sind die indigenen Stämme in den USA tatsächlich grundsätzlich restriktiver gewesen als das restliche Land, weil sie sich eben als besonders gefährdet gesehen haben. Und deswegen haben sie halt gesagt, ihr könnt mit euren eigenen Autos zum Canyon-Eingang fahren und da wartet dann der Guide auf euch. Aber ja, das Erlebnis, das zu sehen, ist natürlich spektakulär. Es sieht auf dem Foto, gerade wenn niemand mit drauf ist, natürlich auch viel schöner und viel wilder aus.
Musst du erstmal erwischen.
Genau, und diese wuselige Traube von 20 Leuten oder so hast, die da versuchen, dasselbe Foto zu machen.
Ja.
Und deswegen war das auch nie was für mich. Aber das ist auch okay. Es gab früher, die Möglichkeit gibt es leider nicht mehr, gab es in Page den Waterholes Canyon und die Great Wall. Also die gibt es immer noch, du kannst noch nicht mehr hin. Dafür konntest du ein Backcountry-Permit bei den Navajo, also in so einem regionalen Office irgendwie beantragen. Das hast du dann bekommen oder auch nicht. Hat dann irgendwie, was weiß ich, $20 gekostet oder so. Und dann konntest du da hinwandern. Aber beide Bereiche, die waren in einer Wanderung verbunden. Und die waren, also zumindest der Waterholes Canyon, war jetzt nicht ganz so eng wie der Antelope Canyon, war aber trotzdem super schöner Slot Canyon und die Great Wall war einfach so eine, wie der Name vermuten lässt, so eine große Sandsteinwand, die einfach durch die Erosion und so ganz besonders geformt war und mit schönen, schönen Mustern und so da drin. Das wurde komplett eingestellt. Damit haben sie aufgehört. Ich glaube tatsächlich auch während kurz vor Covid sogar und es nie wieder aufgemacht. Haben gesagt, nee, das bleibt geschlossen. Weil sie nicht mehr wollten, dass die Leute ohne Touren irgendwo hingehen.
Ja.
Es kann sein, dass es mittlerweile wieder Touren gibt, die du dann aber, also früher konntest du einfach nur ein Permit haben und bist halt auf eigene Faust gegangen. Es war für mich also ideal. Es war angedacht und wie gesagt, das habe ich jetzt nicht, habe ich nicht auf der Pfanne, weil es eben die Informationen im Internet von der Navajo Nation immer ein bisschen spärlich sind. Es kann also sein, dass du ein Waterholes Canyon einfach im Rahmen der Tour erreichen kannst oder so, aber eben dann auch nur geführt mit Guide.
Okay. Ja, wusste ich auch noch nicht, siehst du.
Und das war eigentlich für mich einer der Hauptgründe, nach Page zu fahren, waren diese beiden Canyons oder diese beiden Attraktionen. Das ist jetzt leider nicht mehr, insofern war ich auch länger nicht mehr da. Ich bin mal gar nicht so lange her vorbeigefahren und war dann auch am Horseshoe Bend wieder mal, einfach nur um zu gucken, es wurde ja viel darüber geredet, was sich verändert hat. Also als ich das erste Mal am Horseshoe Bend war, gab es keinen Parkplatz. Gab einfach nur eine Ausbuchtung entlang der Straße und irgendwie gefühlt ein Sandfeld und danach kam irgendwann das Horseshoe Bend. Mittlerweile gibt es riesen Parkplätze, eine Besucherplattform und einen gepflasterten Weg. Ne? Also es hat
Wann warst du denn das erste Mal da?
Puh. Ja, weiß ich nicht, 2005 oder so?
Ach so, okay, nee, weil ich mich selber gerade gefragt habe, weil ich muss ja zugeben, als ich da war, war ich nicht am Horseshoe Bend. Ich habe das verpasst.
Oh.
Ja, genau. Und ich habe gerade überlegt, ob ich das einfach auch übersehen haben könnte, weil es eben damals noch nicht so ausgeschildert
Ja.
gewesen ist. Aber das war auf jeden Fall später. Das war 2013, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, ausgeschildert war das lange Zeit nicht. Wenn
Ach,
du nicht
siehst du,
wusstest, wo du
ja.
hin musst, du fährst also, musstest von der Straße, von der Teerstraße, an irgendeinem Punkt einfach, je nachdem, wenn du aus Kanab gekommen bist, links abbiegen, und bist dann quasi so, ja, so ein bisschen über eine Schotterstraße gefahren, bis zu so einem Parkplatz. Und
Ja.
meistens hast du das nur gesehen, weil du dich gefragt hast, also zumindest später, warum stehen denn hier fünf Reisebusse oder sowas, mitten im Nichts? Und dann ist, aha,
Siehst du?
Horseshoe Bend.
Ja.
Mittlerweile ist es anders.
Ja. Ja, es ist ja auch in jedem Reiseführer eigentlich zu sehen inzwischen, ne? Also es ist ein typisches Bild für die Region.
Ja, typisches Bild für die Region und halt auch ein schönes Bild. Aber auch etwas, wo ich sagen muss, das lohnt sich halt nur, wenn du morgens oder abends hinfährst. Tagsüber sieht das zwar irgendwie imposant aus, aber mit den Farben und so wirklich, wirklich schön ist es erst entweder früh morgens oder abends, wenn die Sonne nicht mehr ganz so hoch steht.
Ah ja, da gibt es, glaube ich, auch einen Trail, ne? Wo man so ein
Ja,
Stückchen da.
genau, man muss vom Parkplatz dahin gehen und wie gesagt,
Ach so,
bevor das ein
das ist
Pflasterweg
der
geworden
Trail.
ist, genau, das ist der Trail. Bevor das ein Pflasterweg geworden ist, war das halt ein echt weicher Sandweg. Und das war eine richtig ätzende Strecke zu laufen, weil dieser Sand, der ist ja aus abgeriebenem Sandstein entstanden irgendwann mal. Und der wird weicher, je heißer der wird. Also je mehr Sonne drauf scheint, umso weniger tragfähig ist der Sand. Kann man sich
Ah.
ja ganz leicht vorstellen, wenn du am Strand gehst und das Meer ist nass, oder der Sand ist nass durch das Meer, dann kannst du viel besser drauf laufen als in den Bereichen, wo es trocken ist. Und das ist dieser Effekt auch, nur dass es sich natürlich irgendwie, dass da nichts wirklich nass ist, aber je heißer das wird, umso weniger, keine Ahnung, haften die Sandkörner aneinander und umso weniger Reibung haben sie und dann ist es halt unfassbar schwer gewesen, da drin zu laufen und es ist nicht selten passiert, dass Leute da einfach kollabiert sind, weil es halt auch keinen Schatten gibt. Gerade wenn Leute da tagsüber hingehen und müssen dann dieses, es ist nicht weit, lass das irgendwie, keine Ahnung, Kilometer, anderthalb Kilometer oder so sein.
Ja.
Aber wenn da irgendwie 40 Grad sind und dir brennt die Sonne im Nacken und du hast irgendwie Flipflops an und kein Wasser dabei, dann kann das ganz schön schwierig werden. Und es wirklich, die Male, wenn ich da war, habe ich bestimmt jedes Mal jemanden gesehen, der sich vor Hitzeüberschöpfung irgendwo ins Gebüsch übergeben hat.
Ja, man unterschätzt das auch ganz oft, ne?
Ja,
Also
ja.
sowohl die Hitze in Arizona als auch ja die Beschaffenheit der ja der Wege oder
Genau.
das habe ich auch schon so manches Mal erlebt, auch in anderen Ecken.
Und gerade da, stell dir mal vor, du stehst irgendwie vom Parkplatz, gehst du irgendwie selbst irgendwie eine halbe Stunde oder so zum Horseshoe Bend selber, hältst dich da vielleicht irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde auf, gehst eine halbe Stunde zurück, dann hast du nachher anderthalb, 2 Stunden auf der Uhr. Wenn du das einfach nur so machst, ohne Sonnenschutz, ist das schon gar nicht irrelevant irgendwie,
Ja,
ne? Für
ohne
das, wie es geht.
Sonnenschutz und ohne Wasser.
Mittlerweile gibt es so Schattenpavillons entlang des Weges, wo Leute sich ausruhen können in der Sonne. Aber es ist eben auch, ich sag mal, teuer erkaufter Luxus gewesen. Das gab es lange
Ja.
Zeit einfach nicht. Und dann ist das wirklich unbarmherzig. So ein bisschen wie im Valley of Fire kann man sich das vorstellen, wenn man da irgendwo hingeht. Es gibt einfach keinen Schatten.
Ja, gut, okay. Und für was ist die Region noch bekannt? Für den Lake Powell, ne?
Absolut. Genau, das Horseshoe Bend, der Colorado, ne, der durch den, ich weiß gar nicht, ich verwechsel das immer, das ist der Glen Canyon Damm, nicht der Hoover Damm, glaube
Richtig,
ich, ne,
Glen
der
Canyon,
durch
genau.
diesen Staudamm zum Lake Powell aufgestaut wird. Also ein
Richtig,
Stausee der
richtig.
Lake Powell.
Ja,
Ja.
der Ausflug zum Glen Canyon Damm, der lohnt sich auf jeden Fall auch. Vor allen Dingen dann vielleicht, wenn man es nicht schafft, zum Hoover Damm zu fahren.
Ja.
Ja, es ist halt schon ein imposantes Bauwerk und es wird halt so ein bisschen eben darüber erzählt, wie der Damm gebaut worden ist und was der See, welche Orte oder Ortschaften oder welche Regionen dieser See eben auch versorgt.
Ja.
Das ist ja der zweitgrößte Stausee mit, glaube ich,
Genau.
2000 Meilen Küstenlinie. Das ist,
Richtig,
finde ich,
ist
ganz schön viel.
gigantisch viel. Ist ein
Ja.
riesiger See. Also das meiste vom See liegt halt in Utah. Nur die letzten Ausläufer liegen in Arizona. Aber der Damm selber liegt natürlich bei Page. Ja.
Und den See finde ich ja auch großartig, muss ich sagen.
Ja.
Also gerade im Sommer, wenn du dich vielleicht auch mal abkühlen möchtest, du kannst halt baden in dem See.
Genau.
Du kannst Bootstouren machen.
Ja.
Es gibt ganz viele Amerikaner, glaube ich, auch, die ihre Hausboote da liegen haben.
Ich wollte es gerade sagen. Ja? Ich habe eine Bekannte hier, die mit ihrer Familie das jedes Jahr macht. Die haben da ein Hausboot irgendwo und machen ja einfach 10 Tage Urlaub auf diesem Hausboot, auf dem See. Und ich kann mir das immer so gar nicht vorstellen, was macht man denn da? Meinst du, am Ende machen wir auch dasselbe, was man beim Strandurlaub machen würde. Wir fahren irgendwie irgendwo hin an kleine Buchten, weil weite Teile des Sees kannst du halt so über Land gar nicht erreichen. Also zumindest nicht mit normalen Fortbewegungsmitteln.
Ja.
Und da ist das Boot die einzige Möglichkeit. Und das ist natürlich irgendwie manche angeln, manche fahren einen Jetski oder irgendwie haben so einen Reifen, den sie hinterherziehen können und haben da einfach einen schönen Badeurlaub, sage ich mal.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also
ja.
Ich stand damals eben mit dem Wohnmobil auf dem Campingplatz, der direkt da an der Marina liegt. Ich glaube,
Warwick oder sowas. Ja, genau.
Ja,
Irgendwie so. Ja.
Und das sind einige Plätze und du hast, je nachdem, wo du dann stehst mit deinem Wohnmobil, ist halt so ein Full-Hook-Up-Campground, wo du alles hast, hast du einen tollen Blick auf den See und kannst dann halt abends oder tagsüber, wie auch immer, runterspazieren und noch mal ein bisschen Erfrischung finden.
Ja. Ich habe immer mal Bekannte besucht, die waren am Lone Rock Beach. Das ist quasi ein bisschen weiter auf der Utah-Seite, ist aber gar nicht so weit weg, ist also gefühlt fast an der Grenze. Und da ist es irgendwie ähnlich. Ne? Wobei da waren die Plätze, da kommst du zwar mit einem großen Wohnmobil hin, aber jedes zweite Wohnmobil ist nachher stecken geblieben in dem Sand, weil das eben nicht geteert ist. Und dann haben die einfach so einen kleinen Service, der die Leute da immer wieder rausgezogen hat, um die wieder zur Straße zu bringen. Und das machen halt viele. Ne? Also es ist auch da gern gesehen, so eine Art Badeurlaub zu machen.
Ja, also das kann ich auch nur empfehlen.
Ja.
Und neben Campingplätzen findest du da natürlich dann in Page hauptsächlich auch viele Hotels natürlich. Du kannst auch am See ins Hotel gehen, aber da ist die Auswahl nicht so groß.
Richtig.
Also da muss ich dir recht geben. Also mir hat damals der Ort selber so jetzt auch nicht gefallen. Also ich habe nicht viel davon gesehen, aber es war so ein bisschen ohne Charakter.
Irgendwie ja, einmal das und ich finde auch die... Das ist immer ein bisschen, für die Navajo ist das natürlich ein zwiespältige Angelegenheit. Und viele, ich finde, das merkt man auch, wenn man da hinkommt, haben gemischte Gefühle den Touristen gegenüber. Mhm. Einerseits wollen sie natürlich sehr gerne am Tourismus beteiligt werden, also finanziell, im Sinne von, wir bieten Touren an, viele Hotels sind Navajo-owned dort. Andererseits wollen sie halt auch nicht, dass zu viele Leute auf ihr Land kommen.
Ja.
Weil sie es eben für die Nachwelt erhalten wollen. Und in diesem Zwiespalt finde ich zusammen mit der, mit einer Kränkung, die das Volk erfahren hat durch die Behandlung durch die Amerikaner, als sie vertrieben wurden und so weiter, finde ich, kommt immer eine ganz komische Mischung zustande, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, so wirklich erwünscht bin ich nicht, bezahlen soll ich irgendwie, aber es ist irgendwie ein ganz komisches Miteinander. Das heißt nicht, dass es nicht nette Navajo gibt, ganz und gar nicht. Ne? Aber so diese grundsätzliche Stimmung, finde ich, ist eben deutlich weniger einladend und freundlich, als es in vielen anderen Orten im Südwesten hast.
Mm. Ja, kann ich bestätigen. Ja.
Und das hat halt Gründe und das ist auch nachvollziehbar, dass es diese Gründe gibt, zumindest jetzt, ich sag mal, strukturell oder auf die Gesellschaft irgendwie bezogen. Natürlich aber für den Einzelnen irgendwie mitunter irgendwie kein wirklich befriedigendes Erlebnis. Ne? Das hat für mich tatsächlich auch dahin geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, also nach irgendeinem Hotel, nach einer Hotelzwischenfall, den ich hatte und wirklich sehr wenig Hilfsbereitschaft erfahren habe, dass ich gesagt habe, ich fahre da halt nicht mehr hin zum Schlafen. Also ich fahre hin tagsüber, gucke mir die Sachen an und fahre dann halt wieder, wenn ich das möchte. Aber das steht natürlich jedem frei. Hotels gibt es da eine Menge, auch alle Preiskategorien, sage ich mal, an Hotels. Und das ist natürlich in der Region auch nicht selbstverständlich. Also viele andere Orte haben das nicht, diese Hoteldichte, die es dort gibt. Und das macht es natürlich auch irgendwie besonders.
Ja, auf jeden Fall. Und das liegt halt auch irgendwo auf dem Weg. Du sagst Kanab, also klar, man kann das auch von Kanab aus sehen, aber ansonsten wenn man vom Grand Canyon auskommt oder vom Monument Valley, das liegt halt alles nah beieinander, oder von Page dann weiter zum Bryce Canyon.
Deswegen, gerade wenn man dann noch fahren möchte und vielleicht irgendwie eine Tour machen möchte, noch in einem der Canyons oder so, dann kann mitunter Page schon echt eine Herausforderung, Canap schon eine Herausforderung sein, weil das ist, glaube ich, der dichteste andere Ort, in dem du so schlafen könntest. Ja. Aber trotzdem bräuchtest du die Zeit erstmal dafür, da dann noch hinzufahren. Und ob du das denn machen möchtest nach so einem anstrengenden Tag, kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht und ich möchte lieber vor Ort schlafen.
Mm, genau. Ja, und dann würde ich aber auch, ich würde auch immer so 2 Nächte da bleiben mindestens, wenn man auf einer klassischen Rundreise ist, weil man dann eben die Zeit hat für den Canyon, sich noch ein bisschen was anschauen kann und dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen am See entspannen kann oder ein bisschen wandern gehen eben dort in der Nähe.
Richtig.
Sich ein Fahrrad mieten.
Und der, ich sag mal, der letzte Tag, wenn du sagst 2 Nächte, ist ja am Ende schon damit voll, dass du sagst, du fährst los irgendwo anders hin, weil das nächste ist dann einfach eine weite Autoreise entfernt. Ne?
Ja, so ist es. Ja.
Ein cooler Geheimtipp, wir haben ja eben gesagt, manche Sachen finden einmal auf dem Wasser statt. Also Geheimtipp ist relativ, ne? Aber ist die das Rainbow Bridge National Monument.
Ach ja, genau.
Das ist ein National Monument, was du zwar zu Fuß theoretisch erreichen kannst, sind aber, glaube ich, irgendwie 22, 25 Kilometer eine Strecke. Also würde ich sagen, nicht unbedingt.
Also ich nicht.
Und ich wüsste auch tatsächlich gar nicht, ob das so geht, weil das eben auch durch Navajo-Land führt. Aber von der Distanz her wäre das theoretisch irgendwie schon echt ein riesen Aufriss. Aber du kannst das mit dem Boot erreichen. Entweder über eine geführte Tour oder du mietest dir halt selber ein Boot und kannst dort, oder ein Kanu oder ein Kajak oder was auch immer, und kannst da hinfahren und kannst eine der größten natürlichen Steinbrücken der Welt sehen.
Richtig. Ja. Also ich kenne das auch eigentlich tatsächlich nur als geführte Tour.
Als geführte Tour, ja. Und das finde ich einfach eine ganz spannende andere. Immer wenn man das Foto sieht, denkt man, das muss ja irgendwie gefotoshoppt sein. Wie kommt denn dieser Arch aus Moab jetzt ans Wasser irgendwie?
Ne? Ich wollte gerade sagen, also man könnte auch meinen, das ist ganz woanders.
Genau. Aber ja, das ist so etwas, wo ich sagen, wenn man mal was Außergewöhnliches machen möchte, ist das bestimmt eine coole Sache. Überhaupt so das Gefühl, da per Boot anzulanden und so, ist irgendwie cool. Mhm.
Kann man auch bei uns buchen.
Sehr gut. Ja. Die Tour gleich mit sozusagen.
Ja, die haben wir auch im Programm.
Ja, sehr gut. Finde ich auf jeden Fall lohnenswert, ne? Weil das eben so zwei Sachen miteinander verbindet. Einmal dieses Bootfahren auf dem See und dann natürlich irgendwie dieses National Monument an sich. Also muss zwar dann die Tour bezahlen, logischerweise, aber das National Monument selbst kostet keinen Eintritt.
Siehst du.
Ja. Warum ist denn dabei bewenden lassen?
Ich würde sagen, wenn du keinen weiteren Geheimtipp mehr hast, Jan.
Ich glaube nicht. Die meisten Geheimtipps sind leider geschlossen.
Das ist schade. Aber wer weiß. Vielleicht ändert sich das irgendwo. Oder, wahrscheinlich ändert sich das eher nicht.
Nee.
Aber es wird, ist auf jeden Fall eine Reise wert und ein Stop wert auf einer klassischen Südwestreise.
Auf jeden Fall. Viele Highlights. Also wann hat so ein Ort schon mal zwei so unabhängig voneinander, zwei so große Highlights irgendwie, wie das Horseshoe Bend und die Canyons, die natürlich irgendwie ikonisch sind für den Südwesten.
Definitiv.
Ja. Sehr schön. Dann sagen wir wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.